Mainframe. What the heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mainframe What the Heck mit dem Tobi und der Heidi. Hallo Tobi.
Hallo Heidi.
Heute sind wir wieder mal zu zweit. Und heute wollen wir wieder mal unser Lieblingsbuch hervorholen, glaube ich.
Absolut.
Eines unserer Lieblingsbücher, genau, und zwar von Frederick Brooks. Das Buch vom Mythos des Mann-Monats. Verschiedene Essays über das Thema Software Engineering, schon eine ganze Latte alt. Aber immer wieder erstaunlich, wenn man es aufschlägt, wie relevant die Themen noch sind. Und welches Kapitel haben wir uns denn heute rausgesucht?
Ja, heute wollen wir nochmal in das No Silver Bullets Kapitel schauen, in dem es auch einen netten Absatz zum Thema Komplexität gibt. Ja? Und diese Komplexität, die manchmal nötig und manchmal eben unnötig ist und wie wir mit den Entscheidungen vor so komplexen Dingen natürlich dann auch umgehen. Weil das ist ja besonders schwierig, wenn man so eine komplexe Entscheidung vor sich hat. Ist ja manchmal verführerisch zu sagen, ich nehme den Easy Way Out, ja, diese berühmte Silver Bullet, von der ihr hier spricht. Oder aber wir müssen uns der Sache stellen.
Genau.
Und ich denke, das ist ja ein Problem, das wir oft sehen.
Wollen wir vielleicht, bevor wir einsteigen ins Thema, den Hörern, die jetzt noch nichts anfangen können mit dem Frederick Brooks und dem Buchtitel, sagen, woher das denn überhaupt kommt oder in welchem Kontext er das denn geschrieben hat?
Ja, absolut, absolut. Der gute Fred Brooks ist leider schon ein paar Jahre verstorben, war einer der großen Architekten der früheren System 360, also des Mainframes, des Original-Mainframes, als er damals rauskam. Und Fred Brooks war erst eigentlich in der Hardware unterwegs. Und dann hat man ihn aber, als die Hardware dann irgendwann sich so dem Ende zuneigt, gefragt, naja, wir haben da auch noch, müssen ja auch noch ein Betriebssystem machen und das läuft gar nicht gut. Lieber Fred, magst du da nicht helfen? Und ja, damals hatte man noch nicht so viel Erfahrung mit Softwareprojekten. Ich würde sagen, auch wenn wir die heute haben, ist das manchmal nicht besser. Und das lief nicht gut. Ja? Und da hat man gesagt, oh, jetzt ist die Hardware fertig, jetzt haben wir angekündigt, jetzt müssen wir aber hier Schippe drauflegen. Und da hat man immer mehr Leute in dieses Projekt gesteckt. Und daher kam dann der Titel, dass er irgendwann gesagt hat, das war das schlimmste Softwareprojekt aller Zeiten. Vielleicht sogar bis heute. Und irgendwie lief es nicht gut. Und dann gab es eben diese Idee, dass man den Titel von diesem Ding nennt, er eben der mythische Mann-Monat, weil irgendwie das Management hatte die Vorstellung, das dauert jetzt, weiß ich nicht, 5000 Mann-Monate. Wenn das dann 500 Leute machen, dann ist das ja in 10 fertig. Ja? Und das war natürlich ein Trugschluss. Da hat er so ganz viele verschiedene Kapitel zu abgeleitet, wie man eben mit moderner Softwareentwicklung oder auch anderen Projekten umgehen kann. Und ja, wie du gerade schon sagst, wir haben es eben kurz aufgeschlagen und da gab es auch so das kleine Bildchen da, wo er sagte, naja, es gibt halt so Sachen, die sind immer in der aktuellen Mode No und Yes und heute ist eben Yes Unix und No Mainframe. Ja? Und da könnte man jetzt, wenn man das Unix gegen Linux austauscht, sind wir fast schon wieder beim Heute.
Mhm. Ja, spannenderweise. Genau, das stimmt. Ja, und ein Kapitel, das Kapitel 16, da widmet er sich eben auch dem Thema Komplexität und nimmt da ja auch ganz spannende Einteilung vor, oder? Inwieweit das jetzt auch eben im Kontext Softwareentwicklung relevant ist.
Genau, und gerade bei uns in der Softwareentwicklung natürlich, wir haben ja eine Komplexität, die einfach durch das, was wir hier tun, entsteht. Ich denke, wir haben ja selten den Kantinenplan, über den man spricht bei Software, wo man einfach irgendwas anzeigt, sondern die Projekte haben natürlich eine gewisse Grundkomplexität, die einfach aus ihrem Business herruhen. Ja, und das ist natürlich auch das, was unsere Legacy-Systeme ausmacht. Und dann entsteht halt eine Komplexität über technische Entscheidungen, dass man irgendein Framework benutzen will. Zum Beispiel sagt jemand, man will Kubernetes machen. Kubernetes kommt halt mit einer Komplexität dieser vielen Container, die irgendwie orchestriert werden wollen. Und ich glaube, das, was ihm halt besonders wichtig ist, zu sagen, die unnötige Komplexität, die müssen wir erstmal ganz minimal kriegen, aber wir dürfen es auch nicht zu simpel machen, ja? Weil am Ende des Tages ist das dann wie bei Einstein, ja? Wir machen es einfach, aber auch nicht zu einfach, ja? Und das ist die große Challenge, die wir hier vorfinden dann meistens. Ja. Mhm.
Genau, klar, also eben wie du sagst, so eine gewisse Komplexität kann man, also die gehört einfach dazu, die liegt auch an der Komplexität der Business-Vorfälle, um die es letztendlich geht und vor allem, glaube ich, auch an den Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Dingen, die sich ja gar nicht so eins zu eins entkoppelt auch oft betrachten lassen. Und diese, er nennt es, glaube ich, akzidentielle Komplexität, die eben dann daraus herrührt, dass man tatsächlich gewisse Komplexität schon rausnehmen kann, die dann Schwierigkeiten bringen kann, zum Beispiel, was weiß ich, ineffiziente Prozesse in der Softwareentwicklung oder schlechte Werkzeuge, wobei bei schlechte Werkzeuge ist natürlich dann spannend, welche Werkzeuge die Komplexität eher versimplifizieren, wo es eben nicht geht, also wo es quasi dann zusätzlich Probleme gibt und wo das tatsächlich dann auch helfen kann, mit besseren Tools tatsächlich akzidentiell bedingte Schwierigkeiten zu reduzieren. Ja. Mhm. Aber wie du sagst, ich meine, ein komplexes Business-Modell, ja, oder komplexe Prozesse, die kann man halt nicht beliebig versimplifizieren. Und dazu kommt ja noch, was man, denke ich, auch oft unterschätzt und auch am Anfang in der Softwareentwicklung, glaube ich, sehr stark unterschätzt hat, dass sich Anforderungen halt ständig verändern. Also ich habe eben immer nur zu einer, ich kann kaum die Zeit anhalten, die ich bräuchte, um es vernünftig zu implementieren. Und auf der anderen Seite kann ich nicht in beliebiger kurzer Zeit mit möglichst ganz vielen Menschen die Aufgabe erledigen. Also ich habe quasi so zwei gegenläufige Mechaniken, oder?
Ja, voll. Und ich denke, das führt dann natürlich auch, das ist ja auch was wir dann sehen, ja, wenn wir jetzt mal den Schritt zurücktreten und sagen, was machen wir denn damit? Führt das natürlich auch zu sehr komplexen Entscheidungen, ja, die Frage zu tun, was mache ich denn jetzt? Ja, ich kann mich dem natürlich ergeben, das ist ja die allereinfachste Sache, sagen, ja, machen wir halt nichts, sitzen wir aus, hoffentlich kann der Nächste sich drum kümmern. Aber auch natürlich, man hat dann sehr viele Faktoren, die man beeinflussen muss, die, glaube ich, auch für Entscheider das einfach sehr, sehr schwierig machen, eine Entscheidung zu treffen, weil man so viel abwägen muss und dann natürlich leicht sich vielleicht auch für diese einfachen Lösungen begeistern lässt oder aber auch leicht die Übersicht verliert und sich vielleicht in einem Detail verhakelt.
Genau, und ich denke, gerade für solche komplexen Entscheidungen kommt dann halt zusätzlich nur die Herausforderung dazu, wenn ich so eine komplexe Gemengelage habe, wo ich vielleicht dann als Einzelner gar nicht mehr alle Expertise habe, um eine abgewägte Entscheidung oder auch eine möglichst gute Entscheidung zu treffen. Das heißt, ich habe zusätzlich dann nur das Thema Kommunikation dabei, dass ich mich dann eben mit anderen, die halt Experten in anderen Dingen sind, austauschen muss, was, und Kommunikation ist per se schon mal von Fehlern behaftet und bringt nochmal eine ganz andere Komplexität rein. Ja. Und jetzt gerade, heute ist das vielleicht ein bisschen anders, aber jetzt im Technikumfeld gibt es natürlich nach wie vor Menschen, die auch gerne ein bisschen introvertierter unterwegs sind und denen dann vielleicht das mit der Kommunikation sowieso nicht ganz so leicht fällt. Das macht es dann sicher für Projektverantwortliche oder Leute, die dann zu einer Entscheidung kommen müssen oder die vorantreiben wollen, zusätzlich anspruchsvoll. Ja.
Und ich denke, das ist ja auch was wir oft das schon mal beobachtet haben, dass ja auch oft dieses, ich verlasse mich auf meine Hierarchiestufen und treffe eine Basis auf deren Entscheidung, dann ja auch oft so, man hat manchmal vielleicht gar nicht so richtig das Vertrauen zu seinen eigenen Leuten, weil du hast schon gesagt, Kommunikation ist natürlich schwierig, aber ja auch die Frösche legen den Teich trocken, ja, also wenn man denen an irgendwas ran will, wo ja Leute sagen, da habe ich jetzt 40 Jahre so gemacht, warum soll ich das jetzt anders machen, dass man da natürlich dann auch die große Schwierigkeit hat, dass man in so ein Entscheidungsprozess kommt, der sich für mich, und vielleicht hast du da auch nochmal Einblicke natürlich auch aus Geschäftsführungsperspektive und vielleicht auch mit anderen Geschäftsführern, mit denen du da so interagierst, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass viele Geschäftsführer, gerade von hohen DAX-Konzernen, natürlich auch das Gefühl haben, wenn sie sich dann einmal mal entschieden haben, ja, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Oder man kann auch nicht sagen, jetzt justieren wir irgendwie mal nach, sondern unsere Gesellschaft ist ja da auch so ein bisschen unnachgiebig geworden. Ja. Also auch in der Politik, wenn da mal einer einen Fehler gemacht hat, dann soll er mal direkt zurücktreten. So dieses, also was ja auch manchmal berechtigt sein kann, ja, aber so die Idee, man löst das auch in einem Dialog mit einer Gesellschaft oder mit seinen Mitarbeitern, scheint mir ja auch immer schwieriger zu sein.
Absolut. Und
in unserer aufgekratzten Welt.
Genau, also das ist sicher so, dass wir einerseits so eine, finde ich, nicht so eine schöne Fehlerkultur haben. Also dass man einfach weiß, okay, wenn man einen Fehler macht oder es eine Fehlentscheidung gibt, dann braucht es immer irgendein Bauernopfer. Das sieht man ja schon auch jetzt in unserem Metier, wenn dann Ablösungen nicht klappen oder sowas, was ja regelmäßig vorkommt. Also so oft passiert ist das ja nicht so. Das ist ja kein Sonderfall. Und dann erleben wir ja schon, dass das schon immer dazu führt, dass es organisatorische Veränderung gibt. Ja. Und da ist natürlich schon auch die Frage, ob das immer gut ist. Es könnte ja auch eine andere Kultur geben, wo man sagt, okay, die haben es jetzt einmal verbockt, jetzt wissen sie schon mal, wie es nicht geht, also machen sie es beim nächsten Mal besser, anstatt ganz viele Leute auszutauschen und zu sagen, die fangen jetzt wieder von vorne an und können im schlimmsten Fall überhaupt nicht auf den Erfahrungsschatz der vorherigen zurückgreifen, wissen nur, das ging irgendwie schief und wir sollen es jetzt anders machen, aber es ist immer die Frage, wie viel legt man Wert auf Erfahrung derer, die Dinge nicht hinbekommen haben? Also traut man denen auch zu, aus der Erfahrung quasi
zu lernen,
den erfolgreichen Weg dann zu lernen, genau. Aber wie gesagt, das sagen ja aber auch viele, dass das in Deutschland mit dieser Fehlerkultur schon eine Herausforderung ist, weil wir natürlich sehr auf dieses erfolgreich gewinnen, der Beste sein und so weiter, glaube ich, jetzt hier in Westeuropa auch getrimmt sind. Das ist so ein, steckt vielleicht auch ein bisschen in unseren Genen drin. Man sagt den Amis ja nach, dass die da anders sind. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist.
Hätte ich zumindest selten so wirklich so erlebt. Mhm. Gell? Also so die dann da failen. Gut, ich meine, einer, der gerne gefailt hat, ist jetzt Präsident.
Genau,
aber
ja.
die müssen dann halt auch das nötige Polster haben. Mhm. Ja? Also es ist ganz selten, dass jemand, der jetzt wirklich, so wie du sagst, so der vielleicht einfach der Ingenieur ist, dass der dann wirklich das einfach sich leisten kann zu fehlen. Mhm. Oder zu fehlen, nicht, sondern zu
daneben
zu liegen,
oder?
Zu failen. Ja. Genau, zu failen. Das ist, muss man sich dann leisten können. Und wenn einem natürlich eine Firma gehört, ist einfacher vielleicht. Aber ich glaube auch da ist wirklich, also ich habe wirklich das Gefühl, so diese Entscheidungen zu treffen, da wird man auch immer ein bisschen unruhiger für. Und ich weiß, also ich kann ja auch vielleicht aus dem Persönlichen, ich schiebe schon ganz lange eine für mich gar nicht so sehr komplexe Entscheidung, mache ich einen Spanischkurs in Anwesenheit, nicht nur in Apps vor mir her. Ich habe schon auch gemerkt, da kommen dann natürlich ganz viele Faktoren dazu. Wenn man das ja macht, will man ja auch Zeit haben. Also muss ich schon mal gucken, bin ich nicht so viel auf Businessreisen. Ja? Und dann macht man das natürlich in seinem Kopf manchmal auch komplizierter, als es ist. Ja, im Prinzip dann immer auch nur kleine Einheiten. Und ich habe mich für einen Remote-Kurs entschieden, also jetzt nicht hier Volkshochschule klassisch, weil das kann ich tatsächlich ja wirklich nicht einhalten, so wie ich immer unterwegs bin. Aber das merke ich dann schon auch, dass so eine Entscheidung, die vermeintlich ja ganz einfach ist, macht man das jetzt oder macht man das nicht, dass dann auf einmal ganz viele Sachen davon abhängen. Habe ich überhaupt die nötige Zeit? Muss ich mein Privatleben mehr einschränken, um das zu machen? Und da habe ich dann auch, und dann will man das Geld ausgeben natürlich, und da habe ich da jetzt auch ein bisschen vor mich hingedruckst, bis ich dann tatsächlich vorgestern Abend einfach gesagt habe, so, jetzt anmelden, gucken, wie es wird. Notfalls muss man halt wieder sich abmelden, wenn es nicht so ist. Mhm. Aber ich glaube schon auch, dass dieser Entscheidungsvorgang oft nicht so einfach ist. Und ich weiß, ihr habt ja auch ein großes, komplexes Projekt zuletzt gemacht. Eins, was gar nichts mit Software zu tun hat. Standet ihr da auch manchmal vor dieser, oder überhaupt, als ihr euch damals dafür entschieden habt? Wie hast du diese Entscheidungsphase erlebt?
Also ich glaube schon, dass es auch ein Stück weit Typsache ist, wie man mit Entscheidungen umgeht. Jetzt, ich bin tatsächlich vom Natur her. Es gibt ja Leute, die sind einfach risikofreudiger, oder? Und welche, die sind eher so auf der sicheren Seite. Und beides hat ja eine Qualität, oder? Und
absolut.
Ich bin jetzt sicher eher vom Naturell her, also mich zieht's schnell, wenn es stressig wird, dann fange ich an, noch mehr Listen zu machen und noch mehr Post-its um mich rumzukleben. Und da habe ich schon so einen Hang, dann in die Sicherheit reinzugehen. Jetzt der Partner, mit dem ich das Projekt zusammen gemacht habe, da sprichst du ja dieses Denkmalschutzgebäude da an in Aach, was wir renoviert haben die letzten 2,5 Jahre, aus dem 16. Jahrhundert, genau. Sehr schöne alte Mühle, jetzt zu einem modernen Wohnraum, wo halt auch alt und neu gut kombiniert ist. Und tatsächlich finde ich dann immer einen Sparringspartner total wichtig, weil der einen dann halt auch, finde ich, so aus seiner eigenen, also in beide Richtungen. Jetzt der Peter zum Beispiel bei mir, der ist manchmal vielleicht dann auch zu schnell. Ja, der denkt dann auch manchmal ganz wenig nach und macht dann einfach. Und ich bin manchmal jemand, der dann 2-3 Mal drüber nachdenkt. Und das ist auch anstrengend auszuhalten. Ja. Und deshalb bin ich aber schon ein großer Fan, dass gerade in komplexen Entscheidungen es gut ist, das auch zu lernen, auszuhalten. Also erstmal darauf zu achten, würde ich auch absolut als, also wenn ich jetzt jemandem Tipps gebe, wie macht man das gut für eine Firma oder auch für ein großes Unterfangen, finde ich es schon gut, den eigenen Impuls, den man hat, zu schnell zu sein oder vielleicht auch übervorsichtig zu sein, ja, und sich zu viel Sorgen und Gedanken zu machen, da immer zu schauen, wen kann man als Sparringspartner nehmen. Manchmal kann man es vielleicht auch mit sich selber besprechen, um ein bisschen hinter die Fassade zu schauen, was ist jetzt wirklich vernünftiger Respekt oder Angst, ja, oder Entscheidungshemmnis, und was ist vielleicht auch nur ein bisschen Ausrede, oder eben sich auch klar zu machen, na gut, jetzt in dem Fall, wenn man halt nie anfängt, dann kann man auch nie wissen, ob es wirklich der richtige Weg ist, ja. Und ich denke halt gerade in der Software ist natürlich das merken wir ja auch, was halt gut ist, wenn man dann auch mal ein Stück weit dran bleibt. Also halt ständig die Richtung zu ändern in solchen komplexen Dingen, ja, und dann immer wieder zu sagen, na, machen wir es doch anders, das macht ja viele jetzt gerade, was diese Legacy-Themen betrifft, dann mürbe und natürlich auch denke die ganzen Mitarbeiter, ja.
Mhm. Ja, und ich fand natürlich euer Projekt da, du hast ja auch ganz viel auf LinkedIn gute Social-Arbeit gemacht. Wie kann man das auch vergleichen, ja. Ne? Rein vom Doing her? Und ich glaube wirklich, dass das eine sehr schöne Analogie ist, gell? Weil man stellt sich ja ähnliche Fragen. Will man oder kann man diesen Balken vielleicht da lassen? Muss man vielleicht irgendeine Wand rausnehmen, weil das einfach die Raumgröße zu dem, was man heute macht, nicht mehr passt? Wie hält man das dann aber trotzdem im Charme? Oder mit dem, auch der, ja, wenn man sagt mal Charme, aber in einem Gebäude vielleicht ja auch der Ästhetik des Gebäudes oder auch der Funktionalität. Ästhetik ist ja beim Leben auch durchaus ein Funktionalitätsaspekt aufrecht. Und das sehen wir ja schon auch mit unseren Kunden, die dann halt natürlich ganz schnell sagen, ach na, guck mal hier, im Prospekt der Neubau, schlüsselfertig, der kostet jetzt 200.000 Euro und jetzt kommt ihr hier und wollt das renovieren. Das ist ja, kostet ja nachher mindestens 180. Mhm. Oh Gott, das lohnt sich ja gar nicht. Haben wir doch lieber was Neues. Gell? Aber dass man da die Wertschätzung natürlich dann auch erlebt und vielleicht auch auf andere Planungsideen kommt, wenn man sich eben im Bestand bewegt, ist dann natürlich auch eine spannende Frage in der Software. Gell?
Absolut, ja, und da gibt es viele Beispiele, die ich da in Aach auch gelernt habe. Also gerade dieser, du brauchst als Sparringspartner, ich bin ja jetzt auch nicht der Denkmalschutzexperte.
Absolut.
Und dann weiß man natürlich nichts. Und es ist dann absolut wichtig, dass man halt auf der anderen Seite oder in seinem Team Menschen hat, die sich da halt super auskennen. Ja, Leute, die sich mit Denkmalschutz gut auskennen, die auch wissen, wo Highlights liegen überhaupt. Und ich denke, das passt ja auch super zu unseren Mainframe-Modernisierungen. Ja, also zu wissen, die Menschen nur da zu haben, die nur wissen, wo sind die Highlights in dieser Anwendung, weil das war wirklich mal der Clou oder da sind wir einfach weiter als vielleicht andere Unternehmen. Keine Ahnung, ja, irgendwelche Spezialprozesse oder Besonderheiten. Und das dann halt bewusst zu entscheiden. Ja, ein Lieblingsbeispiel ist von mir, früher hatten ja alle Gebäude quasi oder fast alle Naturkeller, weil es ja keine Kühlschränke gab, oder? Und die werden halt auch oft bei solchen Sanierungen einfach dann von innen halt abgedichtet und dann ist natürlich vorbei mit dem Naturkeller, oder? Weil du musst natürlich auch wissen, wie erhalte ich so einen Naturkeller? Und dann ist das aber halt ein super, super Raumklima und auch ein super Lagerort. Aber du musst natürlich wissen, wie du das herrichtest wieder, ja, herstellst und wie du es dann auch sinnvoll weiterpflegst, in Anführungszeichen. Ja. Mhm. Also von daher, ja, also es ist schon war eine tolle Reise. Ich hatte ja von Anfang an das Gefühl, dass da gibt's viele Ähnlichkeiten, aber so im Detail war es dann schon einmal sehr extrem und ich bin oft eben von der Arbeit direkt auf die Baustelle und da war immer so ganz auch präsent das, was ich im Alltag mache, Softwareanalyse, Softwaremodernisierung und dann das Ding und viele haben mich dann gefragt, wie kannst du da so schnell umschalten? Und ich habe halt immer mehr gemerkt, es ist eigentlich das Gleiche.
Genau, eigentlich schaltet man gar nicht um, es ist nur ein Projekt zum anderen. Gell?
Ja. Ja, das eine ist halt eher virtuelle Modernisierung und das andere ist halt ganz, ganz haptisch, in Anführungszeichen.
Handfest, ja, voll.
Ja.
Ja, finde ich gut und ich, wie gesagt, ich kann mir das wirklich auch vorstellen, dass das einfach diese Entscheidungsfindung viele sehr bedrückt und dann vielleicht auch die einfachste Lösung ist, machen wir das, was alle machen. Ja, das ist ja die Alternative zur Silver Bullet. Einfach zu sagen, komm, wir machen das, was vermeintlich alle tun. Dass das natürlich auch nicht immer der beste Ratgeber ist für komplizierte Entscheidungen. Dass die natürlich auch immer, wie so vieles, also in meinem ja sehr viel simpleren Beispiel als bei dir, hieß das ja einfach, geh halt zur VHS. Gell? Das hätte jetzt zu mir einfach nicht gepasst. Ich glaube auch, das hätte ich dann einfach, da hätte ich so oft aussetzen müssen, dann hätten die Frust gehabt. Und da muss man natürlich ein bisschen was suchen, aber wie du dann sagst, auch irgendwann muss man dann springen. Ja? Und dann muss man vielleicht auch bereit sein, nachzujustieren und im Prozess Sachen anzupassen. Und ich denke, das ist vielleicht auch eine Ruhe, die es einem ja selber gibt, dass man jetzt irgendwie keine Leben- und Todentscheidungen trifft. Das ist ja in unserer Profession Gott sei Dank sehr selten, ja, dass wir auch sagen können, ist auch okay, sich mal zu irren und mal gönnt sich diesen Freiraum auch zu explorieren, was für uns jetzt eine gute Strategie ist, ohne eben in die Details sich zu verlieren oder in irgendwelche technischen Finesschen. Man sagt, okay, jetzt muss ich erstmal 3 Jahre Kubernetes machen, dann kann ich überlegen, ob das eine sinnvolle Lösung ist. Ja, das passiert wahrscheinlich genauso oft. Aber sich da wirklich ein bisschen Freiheit zu gönnen, ein bisschen auszuprobieren und diese Entscheidungen, dann irgendwann wirklich einfach zu treffen. Und ich glaube, was ich noch spannend fände, wäre, das weiß ich natürlich auch überhaupt nicht, ob unsere Kunden das tun, dass man auch ein bisschen dokumentiert, warum man sich für das eine, das passiert wahrscheinlich sogar noch halbwegs oft, aber vielleicht auch, warum man sich gegen das andere entschieden hat. Ja, weil natürlich für uns scheint das jetzt so eine singuläre Entscheidung zu sein, aber haben wir ja auch früher schon mal im Podcast gesagt, eigentlich ist das ja so ein ongoing Ding. Ja? Man trifft diese Entscheidung ja ständig wieder, Technologie verändert sich, Anforderungen verändern sich. Und dass man da dann nicht wieder auf Null aufbaut, sondern vielleicht sagen kann, jetzt holen wir mal raus, warum habe ich denn vor 15 Jahren eigentlich so entschieden, wie sie sich heute entschieden haben. Und daraus ja abzuleiten, vielleicht hat sich was verändert, ist der Quantencomputer auf einmal als neue Optimierungsmöglichkeit für unseren Use Case gut oder hat man damals schon überlegt und gesagt, nö, ist es eigentlich nicht. Haben sich die Rahmenbedingungen verändert? Ja, nein. Und wenn nein, dann können wir uns den Entscheidungsweg eben auch verkürzen. Ja, ich glaube, das fände ich auch irgendwie spannend. Und die Frage, wie man das denn dann ablegt, gell, dass man das dann wiederfindet in dem.
Nehmen wir das, das Spannende. Ja, ja, genau. Aber das, was du ansprichst, finde ich halt auch wichtig zu sagen, wie kann man an Erfahrungen, die man schon gemacht hat, ja, oder Entscheidungen sind ja auch letztendlich Dinge aus der Vergangenheit, wie kann man an die anknüpfen, um im Hier und Jetzt dann vielleicht Entscheidungen, die jetzt anstehen, nochmal abzusichern, ja, oder abzuwägen, ja. Und was ich jetzt auch auf dein Beispiel bezogen mit dem Sprachkurs schon auch wichtig finde, das sehen wir auch mal wieder jetzt in unserer Szene, in Anführungszeichen, wenn man dann halt mal einen Weg einschlägt, das auch auszuhalten und nicht gleich wieder umzukehren, wenn die erste Baustelle kommt, ja, sondern dann auch zu sagen, nee, da haben wir uns, wir wollen jetzt den Weg mal gehen. Und selbst wenn wir dann auch nach der dritten Kurve sagen, da gehen wir nicht mehr weiter, jetzt wird es uns doch zu abstrus oder zu wackelig, trotzdem sich dann auch festzuhalten, was haben wir trotzdem gelernt? Also auch wenn man quasi dann aus einer Lösung oder aus einem Szenario wieder rausgeht und sagt, boah, nee, das war nix, oje, oje, das wollen wir nicht weiter verfolgen, das auch festzuhalten. Weil ich habe manchmal auch das Gefühl, wenn man dann, gerade wenn man merkt, oh, das war die falsche Entscheidung, dann switcht man halt ganz schnell in eine andere Richtung und hält es gar nicht mehr aus, aufzuschreiben, was haben wir vielleicht trotzdem gelernt, was nehmen wir denn mit? Ja, klar, im agilen Umfeld nennt man das heutzutage Retrospektive. Aber ich habe schon immer den Eindruck, das ist vielleicht auch menschlich, gerade wenn Dinge nicht gut laufen, dann braucht es schon ein Stück weit Energie zu sagen, okay, ich schaue mir das nochmal an, weil dann schaue ich natürlich oft auch der Wahrheit ins Gesicht. Jetzt bei deinem Beispiel zum Beispiel, irgendwie, wenn du jetzt dann doch sagen würdest, oh, das klappt gar nicht und das mit den Stunden und dann hörst du es doch irgendwann auf, sich dann nochmal ehrlich die Karten zu legen und zu sagen, okay, was lief eigentlich jetzt hier schief? Um das mitzunehmen für die
ich habe was sehr Schönes da. Ich wusste, also ich kannte das lange nicht. Die Semiotik, das ist eine Wissenschaft, die sich sehr intensiv damit beschäftigt, wie man das Schild, Achtung, hier ist ein Atomendlager, wie man das langfristig dahin packt, gell? Weil das Atomendlager ist ja vielleicht in 50, 60.000 Jahren noch da. Und dass man sich überlegt hat, wie halte ich dieses Wissen fest? Ja, das ist ja quasi unser Problem, das ist ja, sind ja Jahrzehnte, ja, da könnte man ja meinen, das würde auf Papier aushalten. Aber dass sich Leute darum Gedanken machen, wie sieht so ein Schild aus, dass das nicht erodiert und in 100.000 Jahren kommt irgendwie die Nachfolgegeneration und will jetzt hier gerade, wo das Endlager ist, einen Keller buddeln, ja, und stößt dann da drauf. Und da gibt es eine ganze Wissenschaft, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt, wie können wir das über Generationen, Jahrhunderte irgendwie erhalten. Ja, und das ist, finde ich spannend. Vielleicht müsste man sich sowas auch überlegen, einfach für dieses Wissensmanagement. Wie erhalten wir das in wesentlich kürzerer Zeit? Ja, aber ich fand das wirklich so eine nette Idee. Und da hatten die irgendwie in den 70er Jahren die Idee, dass man doch Katzen züchten könnte, die immer, wenn die in die Nähe des Endlagers kommen, so eine andere Farbe kriegen. Wo ich gedacht habe, naja, das ist natürlich jetzt nicht sehr beruhigend, weil die Frage ist ja, warum werden die da eine andere Farbe kriegen? Kriege ich dann auch eine, wenn ich da vorbeilaufe?
Ja, genau. Das können die Katzen auch nicht sagen, oder eher, es ist vielleicht ein sehr impliziter Hinweis dann.
Absolut, ja, wenn du grün anläufst, bist du falsch, ja, aber, ja. Aber das fand ich nett, weil das mich wirklich auch sehr an unsere Dokumentation in der IT erinnert hat, wo man ja vielleicht vieles irgendwie in den 80er Jahren einfach in Ordner geschrieben hat und die Ordner sind dann mit dem Weggang des Mitarbeiters einfach irgendwann in die Tonne geschmissen worden und man natürlich auch da immer überlegen muss, wie nehme ich diese Entscheidung vielleicht wieder mit ins nächste Tool, wir wechseln ja sehr fleißig, heute ist vielleicht in Teams oder in OneDrive. ja, Quatsch, nee, wie heißt das?
SharePoint.
Okay. SharePoint. Ja, und wie nehmen wir das dann, wenn wir rübergehen, auch durchsuchbar, durchfindbar wieder mit? Ich glaube, das ist sowas, wo wir uns ganz selten Gedanken machen. Und bei der IBM haben wir ja mal so einen Umzug gemacht. Da war ja von, als die E-Mails, die waren am einen Tag nur alle in Lotus Notes. Und am nächsten Tag ist man mit einem leeren Postfach gestartet. Gell? Das war ein einfacher Umzug.
Auch mal ein gutes Gefühl,
absolut,
oder?
Absolut. Hat bei mir nicht lang gehalten. Aber ja, manchmal ist jetzt schon, ich weiß noch, das war in einer E-Mail. Aber das war dann halt hops. Gell? Und das ist dann schon bitter, wenn man so das Business Management anguckt.
Ja, und je mehr wir natürlich Daten produzieren und Dokumente, desto komplexer waren die Entscheidungen der Zukunft. Das muss man sich auch schon mal klar machen. Ja, die waren schon beim Frederick Brooks komplex und die sind heute, denke ich, nochmal um ein Vielfaches komplexer. Ja, von daher, ja, ist das, glaube ich, gut, da immer wieder mit sich selber zu überlegen, wie gehe ich in komplexen Entscheidungssituationen vor, damit man nicht zu sehr nur von seiner, also ich glaube, Intuition ist schon gut auch, aber gerade bei komplexen Entscheidungen ist es auch gut, immer ein Stück weit Abstand auch zu haben oder sich mit Leuten auszutauschen, die eine andere Meinung haben, aber das halten halt viele nicht aus. Ich bin ja schon ein großer Fan auch davon. Deshalb mache ich ja ganz so Formate, wo es eben nicht nur in die eine oder in die andere Richtung geht, weil ich glaube, dass es oft eine Bereicherung gibt und vielleicht auch neue Lösungen, neue Blickrichtungen entstehen, wenn man aus verschiedenen Richtungen, aus verschiedenen Entscheidungsräumen zusammenfindet und sich wirklich inhaltlich unterhält und sich nicht nur die Köpfe einschlägt.
Absolut. Ja, spannend.
Ja gut, und mit Blick auf die Zeit, das war jetzt wieder, haben wir uns ein bisschen verplappert, aber...
Absolut, aber sie kommen ja immer gut an, unsere Philosophie vorhin. Ja, genau. Vielleicht sind die ja auch von Interesse. Wir freuen uns auf Feedback, ja, das ist ja immer schön. Beim letzten Mal hatten wir ja wirklich mal ausnahmsweise welches bei dieser philosophischen Frage. Genau. Kommt gerne auf uns zu, wenn ihr selber mal vor diesen Problemen gestanden habt, auch eine komplexe Entscheidung getroffen habt, da vielleicht auch was mitgenommen habt, kommt gerne mal zu uns auf die virtuelle Couch. Tut nicht weh, man kann es von zu Hause machen, wie der virtuelle Spanischunterricht. Genau. Es kostet weniger Schmerzen und freuen wir uns natürlich, wenn wir was hören.
Absolut. Ja, danke dir auch, Tobi. Und in den Podcast zu kommen oder den zu hören, ist auf jeden Fall keine komplexe Entscheidung, hoffe ich. Aber wer weiß.
Das denke ich auch noch.
Also.
Und hoffentlich eine lohnende.
Bestimmt. Macht es gut. Ciao.
Danke dir, Heidi.
Danke dir.
Ciao.
Ciao.
Mainframe. What the heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.